D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Sex, Liebe und Behinderung, unser Thema heute und immer noch ein Thema, über das wenig gesprochen wird, was ein Stück weit tabuisiert wird. Ein Thema, das auch angstbesetzt ist bei behinderten Menschen und Nichtbehinderten, glaubt Viola.
Also ich denke sowohl für den Behinderten, weil die Angst, also das weiß ich bei mir auch, die Angst ist so nackig, sehe ich scheiße aus. Und aber auf der anderen Seite nicht für den Nichtbehinderten, dass man sagt, okay, nackig sieht sie scheiße aus, sondern eher so, oh Mist, jetzt, wo tue ich ihr nicht weh, wo kann ich was machen, ohne dass ich ihr weh tue.
Sexualität und Behinderung, das Thema in eine Stunde Liebe. Viola habt ihr gerade schon gehört. Sie verrät in dieser Sendung, wie sie als behinderte Frau manchmal für freiwild gehalten wird. Und Laura erzählt vom Berliner Großstadtdschungel. Sie ist Bloggerin, Autorin, Coach und als Rollifahrerin ist schneller Sex in Berlin kein Problem. Das eigentliche Tabu ist, eine langfristige Beziehung zu finden im Großstadtdschungel. Und sie sagt, es ist sauschwer herauszufinden, wo es manchmal in Beziehungen hakt. Ob zum Beispiel die Behinderung der Grund für die Ablehnung ist oder was ganz anderes.
Ich habe mir eben auch schon auf die Augen aus dem Kopf geheult, weil ich dachte so, der lehnt mich nicht, weil ich im Rollstuhl sitze. Aber das stimmt da auch oft einfach nicht, weil auch oft ganz andere Dinge da eine Rolle spielten. Und vielleicht fand dieser Typ mich auch einfach kacke.
Das war Laura Gehlha, sie gleich im D-Radio Wissen Interview. Ich bin Till Opitz und das ist eine Stunde Liebe. Willkommen und danke für eure Neugier.
D-Radio Wissen.
Laura Gehlha, die ist 32, sie ist Coach, Autorin, Bloggerin und sie sitzt im Rollstuhl. Sie bloggt über das Leben in Berlin, auch als Rollstuhlfahrerin. Und sie redet gerne über Sex und Liebe, deshalb ist sie in dieser Sendung. Laura, wie gehst du mit dem Thema Sex um?
Offen. Sonst würde ich jetzt hier auch nicht im Radio sitzen und darüber reden. Also ich gehe wirklich offen damit um und ich wurde aber auch sehr erzogen, sehr, sehr frei. Und wir haben schon sehr, sehr früh drüber geredet. In meiner Kindheit wurde ich schon früh aufgeklärt. Und mit meinen Partnern bisher, die mich so ein Leben hier und da noch begleitet haben, war das auch immer sehr, sehr offen.
Ja. Was ist denn überhaupt anders oder auch nicht anders?
Ja, das ist ja gerade das Geheimnis, ja, weil oder das heißt das Geheimnis oder die große Neuigkeit ist, es ist nichts anderes. Also das ist ja gerade das Gute. Ich glaube, dass Sexualität oft so verstanden wird, okay, man hat Sex, man bekommt einen Orgasmus und dann ist das alles erreicht, was man erreichen wollte und dann geht man wieder nach Hause oder geht ins Bett, dreht sich um und schläft. Aber dass dann noch ganz, ganz viel mehr dazugehört, das wird einem vielleicht durch eine Gegebenheit wie eine Behinderung einfach nochmal bewusst. Und man muss sich einfach mit seinem Partner viel intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen. Wenn man irgendwo auch gezwungen ist, sage ich mal, kreativ zu sein im Bett.
Es ist dämlich, danach so zu fragen, aber auch technisch sind es ja wahrscheinlich andere Möglichkeiten. Du sitzt jetzt im Rollstuhl. Was heißt das dann konkret?
Ja, dass ich ja, für den Sex auch mal den Rollstuhl verlasse. Wobei, das ist auch...
Ist es auch nicht so besonders, oder?
Genau. Also, wie gesagt, es ist, die große Neuigkeit ist die, dass ich im Rollstuhl sitze, ja, aber für den Akt selber diesen Rollstuhl eben auch verlasse. Und was soll ich da jetzt sagen?
Du sagst, man braucht ein bisschen mehr Fantasie. Wie gehst du damit vor? Also wenn du in einer Partnerschaft oder es in Richtung Partnerschaft läuft oder Richtung Date läuft, die darüber zu sprechen?
Also das kommt immer so auf die Ausgangssituation an. Also man trifft sich in einer Partynacht und geht zum einen oder anderen nach Hause oder läuft es auf eine Beziehung hinaus, man hat jemanden kennengelernt, man datet, dann irgendwann entschließt man sich einfach in Tinder zu werden. Also nehme jetzt mal die Ausgangssituation, man lernt sich spontan kennen und das ist ja in Berlin, ich glaube, das können so ziemlich, ja, beinahe alle hier irgendwie nachvollziehen. Man lernt sich während des Feierns kennen, nicht intensiv, aber immerhin so gut, dass man sich dazu entschließt, ja, mit den ein oder anderen irgendwie nach Hause zu gehen. Und ich glaube, dass, dass es ganz interessant ist, weil genau das waren bei mir bisher immer so die Begegnungen, wo meine Behinderung eigentlich nie ein Thema war. Weil, und das hört sich jetzt sehr, sehr banal an, weil es einfach so die Wahrheit ist, man ist halt irgendwo, man hat einen gewissen Alkoholpegel. Und dann ist es einfach so scheißegal. Also das ist so, man sagt ja immer so, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Ne? Und das Lustige ist, dass dann wirklich, wenn man irgendwo betrunken ist und man eben sehr nah, sage ich jetzt mal, an der Wahrheit ist und man Hemmungen in dem Moment ja eben auch verliert, ist das einfach kein Thema. Also da wird es einfach so gemacht. Und ja, also ich habe einmal eine Situation auch gehabt, das fand ich sehr interessant und irgendwo dann auch sehr, sehr lustig und fast schon süß. Man war dann zu Hause und ja, hat dann ein bisschen umgeknutscht und mein Lieblingswort, Petting, gemacht. Ja. So ein altes Bravo-Wort. Ne?
Ich irgendwie schon. Einfach, ich glaube, es gab schon in den 70ern. Ja,
ja, ich finde das so geil. Ich bin einfach für mehr das Wort Petting so generell. Und jedenfalls, man war dann so dabei, ja, so einfach intimer zu werden. Und dann irgendwann fragte er mich dann, und jetzt? Und dann, ich wusste natürlich sofort, was er meinte. Ja, also es war klar, es war mir sofort klar, auf was er jetzt eigentlich hinaus wollte. Und ich habe das aber dann so überspielt, indem ich gesagt habe, oh mein Gott, ist das dein erstes Mal? So, und dann mussten wir beide halt super lachen. Und okay, dann war die Situation auch aufgelöst irgendwo. Und dann ich auch so, ja, nimm mich. Und dann war das auch in Ordnung. Und das fand ich aber sehr, sehr süß. Und das habe ich so auch noch nie erlebt gehabt.
Ja. Gibt es da nicht auch Ängste, genau, dass man dir vielleicht auch irgendwie wehtut oder so, dass Leute dann auch ein bisschen gehemmt sind, unsicher sind?
Das gibt es bestimmt auch. Wobei ich aber eben auch der Typ bin, der selber auch irgendwo signalisiert, du darfst jetzt auch zupacken. Also, und wenn ich halt merke, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in eine Situation komme, wo ich selber vielleicht an meine körperlichen Grenzen stoßen könnte, dann sage ich das auch.
Laura Gehlhaar sagt, was im Bett geht und was nicht. Ihren Blog, den findet ihr verlinkt auf deradiowissen.de. Und ich habe sie gefragt, wie es aussieht, wenn es nicht nur um netten Sex geht, sondern wenn es um eine Beziehung geht, um eine langfristige Kiste. Wie leicht ist es, als Mensch mit Behinderung den oder die Richtige zu finden?
Ich beobachte, dass das Thema Sexualität und Behinderung immer mehr in die Medien rückt und dass immer mehr Leute mit Behinderung eben auch über ihre Sexualität und alles, was dahinter steckt, reden, auch öffentlich. Und das finde ich super. Aber ich empfinde es als viel größere Herausforderung, eine glückliche und Partnerschaft zu finden, die auch Bestand hat und die zukunftsorientiert ist. Das ist generell schwierig für jeden, also auch die, der keine Behinderung hat oder die keine Behinderung hat. Vor allem auch in Berlin. Das ist sowieso nochmal eine kleine Katastrophe. Aber wenn du dann auch noch eben eine Behinderung hast, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es vielleicht noch mal ein Ticken schwieriger, weil du mit ganz vielen Vorurteilen gleichzeitig zu kämpfen hast und ganz viele Unsicherheiten nehmen musst. Und das liegt dann auch immer in der Verantwortung des Menschen, der diese Behinderung mit sich bringt und mit in die Partnerschaft bringt.
Was hast du da konkret erlebt, wo es vielleicht eine Beziehung hätte werden können oder auch wurde? Was waren da für Unsicherheiten, die du nehmen oder vielleicht auch nicht nehmen konntest deinem Gegenüber?
Ich glaube, also der sehr, sehr traurige Regelfall ist fast schon der, dass also ich habe mich in meinen Mid-20er, End-20er Jahren, also vor kurzem erst.
3, 4, 5 Jährchen ist es her, ja.
Habe ich mich sehr, sehr ausgetobt und habe die Zeit wahnsinnig genossen und habe dann aber eben auch oft gemerkt, dass ich viele Männer anspreche, auch heute noch. Das sind dann Männer, die wahnsinnig gut bei Frauen ankommen, die irgendwo jede Frau haben könnten oder auch schon irgendwie jede gehabt haben. Und dann sehen die so eine wie mich daherrollen und denken sich, oh ja, das habe ich auch noch nicht gehabt, so geil.
So aus der Richtung exotisch.
Genau, total exotisch, genau. Und dann bin ich so die Herausforderung. Ja, und dann muss dieser Mensch denkt dann so, ich muss mich jetzt ausprobieren, ich muss jetzt diese Erfahrung sammeln. Dann gehe ich darauf ein. Mhm. Das macht mich gerade zu einem sehr passiven Teil dieser Geschichte. Und dann, wo es dann so, naja, so intimer wurde, beziehungsweise so ein zweites Mal, ein drittes Mal gesehen und dann irgendwo, wo dann so eine Richtung irgendwie sich abgebildet hat, könnte das was Ernsteres werden? Und dann, ja, ziehen die im wahrsten Sinne des Wortes den Schwanz ein. Mhm. Weil es dann eben doch vielleicht zu sehr Realität ist und die dann doch nicht eben, ja, in ihrer, ja, ich möchte fast sagen, in ihrer perfekten Welt da so rausgerissen werden möchten. Das ist mir schon passiert, es ist nicht der Regelfall und es liegt auch nicht immer an meiner Behinderung. Es liegt auch ganz viel an meinem Typ. Aber es ist eben schon vorgekommen.
Mhm. Aber das wollte ich gerade sagen, es ist, glaube ich, super schwer da zu unterscheiden. Ist das einfach dieser Schiss von vielen Leuten, sich einfach auf was Ernsthaftes einzulassen, mit allem, was dann eben auch dazugehört, Alltag und so weiter? Oder hat das eben dann mit der Behinderung zu tun, oder?
Ich glaube, dass es generell sehr, sehr schwierig ist für jemanden, sich heute noch auf eine feste Bindung einzulassen. Also gerade in der heutigen Zeit, es wird einfach immer schwieriger und Leute haben immer mehr Ansprüche, die fast schon beinahe utopisch sind. Wo keiner irgendwie mehr so richtig rankommt, obwohl doch jeder nur ein Mensch ist. Und das hat sicherlich hier und da mit meiner Behinderung oder mit der Behinderung zu tun. Aber ich möchte es mir auch nicht zu einfach machen und alles scheitern, sage ich jetzt mal, auf meine Behinderung schieben. Mhm. Also es liegt natürlich irgendwo immer so nahe und ich könnte mir natürlich, oder ich habe mir eben auch schon auf die Augen aus dem Kopf geheult, weil ich dachte so, der will mich nicht, weil ich im Rollstuhl sitze. Aber das stimmt da auch oft einfach nicht, weil auch oft ganz andere Dinge da eine Rolle spielten und vielleicht fand dieser Typ mich auch einfach kacke. Also ja, also so dominant und zu vorlaut und all sowas. Mhm. Kann ja auch sein. Und das ist auch so gewesen, das weiß ich auch.
Mhm. Laura ist gerne vorlaut und dominant und das ist manchmal der größere Beziehungskiller als das Thema Behinderung. Am Ende der Sendung sprechen wir nochmal und dann über Lauras Sicht auf richtig guten Sex. Viola, die kenne ich schon ewig. Wir sind in derselben Stadt aufgewachsen, in derselben Straße. Viola arbeitet heute als Coach. Sie hat Psychologie studiert und sie hat eine spezielle Form von Rheuma. Deshalb kann sie ihre Beine, ihre Knie so gut wie gar nicht bewegen, kann aber alles fühlen und sie fährt mit so einer Art Scooter durch die Stadt, auf dem sie dann draufsteht. Und immer wieder erlebt Viola, dass man ihr als behinderte Frau Sex oder Sexualität komplett abspricht.
Weil man ihnen alles andere auch abspricht. Also Intelligenz zum Beispiel gehört ja leider auch dazu. Dann gehört Sexualität natürlich dazu. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob die Leute denken, das geht nicht, weil man körperlich eingeschränkt ist und sie dann nicht wissen, entweder wie man denjenigen handelt, also wirklich im wahrsten Sinne technisch, oder weil sie sich das nicht vorstellen können, weil sie sagen, das ist eklig. Also diese Reaktionen gibt es auch.
Nicht eklig, schon kackendreist sind die Sprüche, die Viola schon hören musste. Das geht schwer so in Richtung Resterampe oder Sexangebote für Minderheiten. Das klingt heftig, ist aber Realität und ihr immer wieder passiert.
Also ich habe das gehabt, dass ich wirklich angesprochen wurde, so von wegen, ja, ob man nicht mal einen Kaffee trinken gehen wollen würde, bla bla, von Menschen, die ich noch nie gesehen habe, so wirklich auf der Straße, wildfremd. Oder Männern, nicht Menschen, sondern Männern. Und ich so gesagt habe, ja, kann man ja vielleicht mal machen, bla bla bla. Und dann hat man noch irgendwie so 2-3 Sätze gewechselt. Und der nächste Satz war, ja, willst du mit mir ins Bett gehen? Und ich so, nee, danke. Ja, aber wieso? Du findest doch auch keinen, kam dann bei dem einen. Oder wir können uns doch zusammentun. Der eine war auch so ein bisschen behindert, wo ich dann echt denke, ey Jungs, wir sind kein Freiwild, nur weil ihr denkt, dass wir keine Freunde bekommen. Das kann echt nicht sein. Und einer Freundin ist es genauso gegangen.
Inzwischen ist Viola seit vielen Jahren mit ihrem Freund zusammen, der ist nicht behindert. Und sie erzählt, wie sie sich kennengelernt haben und wie das dann mit dem Sex war.
Wir kannten uns schon länger auch vorher, in Anführungsstrichen, kennen. Also wir haben uns einmal im Jahr gesehen auf einer Party, immer wieder. Haben dann 5 Monate gedatet. Naja, irgendwann war es dann soweit und dann ging das so nicht wie man sich das vorgestellt hatte. Und dann haben wir es auch erstmal so gelassen. Dann haben wir bei der nächsten Situation, wo es war, einfach irgendwie drüber geredet und dann hat mich mein Freund auch gefragt und ich sage, ja, nee, so geht's nicht und so geht's vielleicht, aber so geht's. Und man muss halt irgendwie so, es ist so ein bisschen, wenn man im Baumarkt geht und irgendwas kauft oder bei Ikea und sagt, nee, das passt jetzt so nicht, da muss man halt umdenken und das andersrum bauen. Bei der nächsten Situation haben wir dann halt, also ich meine, das macht wahrscheinlich jedes Pärchen irgendwie versucht, wie es funktioniert und wie es nicht geht. Bis jetzt funktioniert's noch, ja. Ja, wir haben natürlich eine Lösung gefunden. Also das ist aber, wie ich finde, in jeder Sexualität wichtig, ob das nun behinderte Pärchen sind, nicht behinderte Pärchen sind, homosexuelle Pärchen, wie auch immer. Wenn man in der Sexualität nicht redet, funktioniert es nicht. Und hier ist es einfach nur eine spezielle Situation, weil man gucken muss, wie es wirklich rein technisch funktioniert. So, dass man sagt, okay, Stellung XY funktioniert nicht, nehmen wir Stellung YY.
Viola über den Sex und die Beziehung mit ihrem nicht behinderten Kerl. Dankeschön. Laura hat uns schon viel über das Sexleben in Berlin erzählt. Sie arbeitet ja auch als Coach, hat ja eben auch Kontakt mit vielen anderen Menschen mit Behinderung. Und deshalb habe ich sie für eine Stunde lieber auf die Radio Wissen gefragt, was andere Behinderte ihr in Sachen Sex und Beziehung so erzählen.
Zwei Seiten irgendwo. Also die eine Seite ist leider sehr viel Frust und die Last von dem Kampf gegen Vorurteile. Aber andererseits ist da auch ganz viel Glück, weil wenn man einmal seinen Partner gefunden hat, der einen so liebt, nicht trotz der Behinderung, sondern mit der Behinderung und das eben auch als Teil deiner Identität akzeptiert und sogar zu schätzen weiß und vielleicht sogar liebt, dann hat man einfach so das pure Glück auch gefunden. Also ich glaube, ich sage mal so, dass das eine Behinderung irgendwo auch so ein Arschlochfilter ist. Also niemals würde sich ein Mann auf mich einlassen, der irgendwie sich selber nicht richtig gefunden hat im Leben und der selber gar nicht weiß, so was kann ich eigentlich hier irgendwie von Leben erwarten und wo stehe ich eigentlich gerade und was will ich eigentlich und wo möchte ich hin? Also so ein Mensch würde sich niemals auf so eine Person wie mich einlassen. In meinen Beziehungen waren das wirklich immer Männer, die so bodenständig waren und so geerdet waren, dass sie diese Behinderung als einen Teil von mir gesehen haben, der einfach zu meiner Identität gehört und das so ja, akzeptiert und eben auch geliebt haben.
Ja. Bist du im Moment eigentlich Single?
Jo.
Also Bewerber können sich melden.
Genau. Gerne.
mail@deradiowissen.de.
Aber nur ein Bild.
Genau, mindestens ein kleines Bewerbungsvideo verlangen wir bei deradiowissen.de.
Genau.
Ist für dich eigentlich wichtig, ob dein Partner nicht behindert ist?
Also ich kenne durch die Szene kenne ich wirklich viele Menschen, die eine Behinderung haben. Ich mache mir inzwischen keinen Kopf mehr darum. Mhm. Also um es mal ganz nüchtern zu sagen, wäre es natürlich praktischer, wenn mein Partner keine Behinderung hat. Mhm. Also wirklich rein, also wirklich ganz nüchtern und jetzt ohne großes Gefühlstrada. Also alleine schon, wenn man irgendwo vor Treppen oder mit Treppen konfrontiert ist, ja mein Gott, dann nimmt er mich halt mit einem kleinen Finger hoch so und dann war es das mit den Treppen oder eben auch im Bett. Also ich meine, ich bin ja jetzt eben auch keine, die jetzt irgendwie akrobatische Kunststücke im Bett macht, wie Handstand, Radschlag und Anna von Kronleuchter ins
wenigsten.
Bett springen. Ja, also ich meine, das kann ich einfach aufgrund meiner Biologie nicht.
Ja.
Aber ich bin eben wirklich auf diesen oder habe diese Erfahrung gemacht, dass guter Sex niemals von körperlicher, wie heißt es denn, von
körperlichen Fähigkeiten?
Dankeschön. Von körperlichen Fähigkeiten abhängig ist. Niemals. Also ich glaube, Menschen, die das denken, die haben auch einfach vielleicht noch nicht guten Sex gehabt.
Wie ist dann guter Sex?
Ich glaube, dass guter Sex für jeden, das ist ja das Gute daran, für jeden anders empfunden wird. Und dass es den guten Sex einfach gar nicht gibt. und dass jeder mit seinem Körpergefühl das austesten muss, was für ihn gut ist. Und das austesten muss in der Partnerschaft, was beide glücklich macht und beide befriedigt. Und dazu gehört ganz viel offene Kommunikation hinzu. Viele Leute sagen ja auch, nicht reden, machen. Aber ich finde, dass Reden zum Sex gehört. Also nicht währenddessen so, dass man jetzt denkt, so, jetzt muss ich morgen noch einkaufen gehen oder so.
Zu dass wissen, man, was der andere mag.
Ja, genau. Ja. Dass man einfach auf Bedürfnisse eingehen kann und sich auch einfach weiterentwickeln kann. Also der schönste Sex, finde ich, besteht immer noch oder entwickelt sich in festen Beziehungen. Hm. Und dann wird es immer besser. Ja.
Und Humor ist, glaube ich, auch nicht das Schlechteste.
Humor ist ein ganz, es steht wirklich an Nummer eins eigentlich. Also es ist wirklich Humor, Kreativität und Leidenschaft.
Humor, Kreativität und Leidenschaft, was für ein Schlusswort. Der Bloggerin Laura Gehlhaar, vielen Dank für das Interview, hat sehr viel Spaß gemacht. Und den Link zu Lauras Blog, den findet ihr auf deradiowissen.de. Das war eine Stunde Liebe mit Till Opitz zum Thema Liebe, Sex und Behinderung. Danke an Viola und danke an Laura für ihre Offenheit. Kommende Ausgabe, da moderiert wieder Inga Hinnenkamp. Da geht's um Geliebte. Es kommen Frauen und Männer zu Wort, die Geliebte sind oder die Geliebte haben. Habt ihr Kritik, Anregungen, Feedback? Schreibt uns sehr, sehr gerne über die sozialen Netzwerke oder per Mail at deradiowissen.de. Bis dahin, lasst die Liebe rein.
Deradio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.